Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS.» Der Aufruf der UNO an die Libyer: Rächt euch nicht aneinander. Die Frage der UNO nach Friedensvermittlung: Soll man Blauhelme nach Libyen schicken? Im Tagesgespräch fragen wir Islamwissenschaftler Reinhard Schulze: Wie schwierig wird es, in Libyen demokratische Verhältnisse zu schaffen? Die weiteren Themen: Weniger Vandalismus von Hooligans. Der Fußballclub eBay wird in SBB-Zügen selbst für die Sicherheit sorgen. Und mehr Lohn für Maurer, Mechaniker und Serviceangestellte. Der starke Franken dürfe nicht als Ausrede gegen Lohnerhöhungen gebraucht werden, sagt der Gewerkschaftsbund. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Philipp Böckler.
In der libyschen Stadt Sabha sind seit der Nacht offenbar heftige Kämpfe zwischen Aufständischen und Gaddafi-Truppen im Gang. In der Hauptstadt Tripolis sind die Gefechte laut Journalisten weniger intensiv als in den letzten Tagen. Die Versorgungslage in der Stadt sei aber schlecht, in mehreren Stadtteilen gäbe es kein Wasser mehr. Die Rebellen fordern die Einwohner von Gaddafis Heimatstadt Sirte auf, die Stadt kampflos zu übergeben, um ein Blutvergießen zu verhindern. Angesichts der andauernden Kämpfe appelliert die UNO an beide Seiten, auf Rache zu verzichten. Augenzeugen berichteten von Hinrichtungen durch Rebellen und auch durch Gaddafi-Anhänger. Der Berner Fußballclub Young Boys sorgt künftig in den Zügen der SBB bei Auswärtsspielen selbst für Sicherheit. Als erster Club in der Schweiz hat er mit der SBB eine entsprechende Vereinbarung getroffen, wie es in einer Mitteilung heißt. In einem Pilotprojekt stellt eBay bei Auswärtsspielen Begleitpersonen, die von der Transportpolizei der SBB geschult werden. Sie sollen während der Zugfahrt verhindern, dass die Fans die Züge beschädigen, und sie führen Billettkontrollen durch. Die Pilotphase dauert bis Ende Jahr. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert für nächstes Jahr Lohnerhöhungen von 2-3%. Der Frankenkurs dürfe nicht als Ausrede dienen, denn die Wirtschaft laufe gut, teilt der Gewerkschaftsbund mit. Real verdienten viele Angestellte immer weniger. Vom letzten Aufschwung 2004 bis 2008 hätten vor allem Angestellte mit hohen Löhnen profitiert. Die Schweizer Wirtschaft dürfte in den kommenden Monaten langsamer wachsen als bisher. Das zeigt eine Untersuchung der KOF, der Konjunkturforschungsstelle der ETH. Im August wurde demnach der stärkste Rückgang seit 2 Jahren verzeichnet. Das Wachstum in der Schweiz dürfte zwar anhalten, aber spürbar schwächer werden. Kleider, Sportartikel oder Unterhaltungselektronik kosten in der Schweiz teilweise mehr als 3-mal so viel wie im benachbarten Ausland. Dies hat die Stiftung für Konsumentenschutz festgestellt. Den größten Preisunterschied stellen die Konsumentenschützer bei den Schuhen fest. Aber auch Zeitschriften kosten beispielsweise in Deutschland nur halb so viel. Die Konsumentenschützer fordern die Unternehmen in der Schweiz auf, die Preise um mindestens 20% zu senken, um so wenigstens die Währungsgewinne an die Konsumenten weiterzugeben. Die Zürcher Kantonalbank, die ZKB, hat im ersten Halbjahr 2011 knapp 360 Millionen Franken verdient. Verglichen mit der Vorjahresperiode seien das 3% weniger, teilt die Bank mit. Auch Neugelder flossen der Bank laut eigenen Angaben weniger zu als in der Vorjahresperiode. Eine weitere große Bank will Stellen streichen. Die niederländische ABN AMRO hat angekündigt, bis in 4 Jahren 2400 Stellen abzubauen. Betroffen seien vor allem Arbeitsplätze im Privatkundengeschäft und im IT-Bereich. Bei europäischen Banken gehen insgesamt mehr als 50.000 Stellen verloren. In der Schweiz haben die Großbanken UBS und Credit Suisse einen Stellenabbau angekündigt. In Japan tritt Premierminister Naoto Kan zurück nach einem Jahr Amtszeit. Er gibt das Präsidium der regierenden Demokratischen Partei ab und damit auch das Amt des Regierungschefs. Kan war für sein Krisenmanagement kritisiert worden nach dem Tsunami und der Atomkatastrophe von Fukushima. In Chile ist es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei wurden 27 Menschen verletzt und Hunderte festgenommen, wie die Behörden mitteilen. Ein 14-Jähriger ist nach Polizeiangaben erschossen worden. Studenten, Schüler und Lehrer protestieren seit Monaten für bessere Bedingungen im Bildungswesen. Am zweitägigen Generalstreik ging es zudem um bessere Arbeitsbedingungen für Spitalpersonal und Rettungskräfte. Im Norden Mexikos haben Bewaffnete ein Spielcasino angegriffen und das Gebäude in Brand gesetzt. Dabei kamen laut Angaben der Behörden mehr als 50 Menschen ums Leben. Über den Hintergrund der Tat ist nichts bekannt. Medien berichteten, das Casino sei bereits früher angegriffen worden, weil die Betreiber sich weigerten, Schutzgelder zu bezahlen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit den Grausamkeiten auch von Rebellen in Libyen und den Ideen des Auslands, wie Libyen geholfen werden kann. Syriens Machthaber Assad fürchtet ein ähnliches Schicksal wie Muammar Gaddafi und lässt darum foltern, jetzt auch einen berühmten Karikaturisten. Dann der Schwerpunkt zum starken Druck wegen des starken Frankens. Was Rang und Namen hat in der Schweizer Wirtschaft, trifft sich in Oerlikon, ein Stimmungsbild. Das Unternehmen, das Skianzüge für praktisch alle Skinationen schneidert, sitzt in Appenzell und gerät unter Druck wegen des Frankens, auch im Inland. Und in dem Umfeld verlangen auch noch die Gewerkschaften mehr Lohn. Dazu mehr nach Börse und stürmischem Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.244 Punkten, ein Minus von 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 14,55 gehandelt und der Dollar zu 79,38 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint noch oft die Sonne und mit starkem Föhn wird es 30 bis 35 Grad heiß. Nur im Westen und Süden gibt es bereits dichtere Wolken und erste Gewitter. Am Abend und in der Nacht ziehen dann teils kräftige Regengüsse und Gewitter über uns hinweg. Vorsicht, es muss verbreitet mit Sturmböen gerechnet werden. Am Samstag regnet es im Süden und Osten zunächst noch kräftig, die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 Meter bis lokal 1500 Meter. Tagsüber gibt es im Norden sonnige Abschnitte, aber auch weitere Schauer. Es ist windig und kühl mit nur 14 bis 18 Grad. Im Süden wird es ab Mittag mit starkem Nordföhn sonniger bei 24 Grad. Am Sonntag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne, im Norden werden 20 und im Süden 25 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden, 2 Kilometer Stau.
In Tripolis wird zwar immer noch gekämpft und geschossen, aber die Stadtwerke etwas ruhiger, sagt ARD-Korrespondent Jörg Armbruster. Und das habe Gründe.
Es sind kaum Menschen auf der Straße, ganz selten mal ein Auto. Das hat auch damit was zu tun, dass es so gut wie kein Benzin gibt und Benzin extrem teuer geworden ist. Die Geschäfte sind geschlossen, man kann nichts einkaufen, man kann auch kein Wasser kaufen, keine Kindernahrung, kein Brot, kein Obst, kein Gemüse. Das macht das Leben alles wahnsinnig schwer, aber die Leute wirken auf mich außerordentlich fröhlich, außerordentlich freundlich, trotz dieser Schwierigkeiten des Lebens.
Die Leute fühlen sich befreit in Tripolis, so der Eindruck des Journalisten vor Ort. Libyen ist aber immer noch meilenweit entfernt von Ruhe und Stabilität. Die internationale Gemeinschaft sucht heute Nachmittag an einem UNO-Gipfel Wege, um die Lage in Libyen zu stabilisieren. Bei mir im Studio ist nun Fredrik Steiger. Ein Szenario, das im Moment diskutiert wird, ist, Blauhelme zu schicken. Wie wahrscheinlich ist dieser doch ziemlich heikle Plan?
Es ist richtig, dass das diskutiert wird und interessanterweise erwägt sogar Deutschland, falls eine solche Anfrage käme, dieser Folge zu leisten. Es gibt auch eine sehr allgemeine Anfrage für Hilfe im militärischen Bereich bei der Schaffung von Sicherheit an die Adresse der UNO. Diese Anfrage ist allerdings vage formuliert. Man sagt nicht genau, was man genau möchte seitens der Übergangsregierung. Ich glaube aber, im Moment ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sehr rasch Blauhelme oder allgemein Friedenssoldaten eingesetzt werden, denn diese können ja allenfalls einen Frieden sichern, aber nicht wirklich einen Frieden erzwingen. Sie sind militärisch dazu nicht gerüstet und im Moment wird ja in Libyen in manchen Städten noch gekämpft. Die Lage ist chaotisch, die Frontlinien sind unklar. Es ist auch unklar, ob die embryonale Armee der Übergangsregierung wirklich zusammenhält. Und damit wäre das Risiko vorhanden, dass UNO-Friedenstruppen all diesem Geschehen ohnmächtig zusehen müssten.
Hat man nicht auch ganz grundsätzlich Angst, ein zweites Irak zu schaffen, wenn man in irgendeiner Form einmarschieren würde, sogar wenn man sagen würde, das ist um zu helfen?
Doch diese Angst besteht und sie ist sogar sehr groß. Es gibt das abschreckende Muster Irak, es gibt das wenig überzeugende Modell Afghanistan für solche Operationen und deswegen ist auch die NATO keineswegs erpicht, Bodentruppen zu schicken und sich in ein neuerliches Abenteuer in einem muslimischen Land einzulassen, zumal klar wäre, dass sofort der Verdacht aufkäme, der Westen wolle damit seine eigenen Interessen im ölreichen Libyen sichern. Realistischer ist im Moment allenfalls eine beratende Rolle beim Aufbau einer neuen libyschen Armee, Ausbildungshilfe, aber vermutlich auch dies eher unter UNO-Leitung als unter NATO-Leitung.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet, dass nicht nur Gaddafi-Anhänger Gräueltaten verüben, sondern auch, dass die Rebellen Grausames tun, zum Beispiel foltern. Wenn die Rebellen die Verbündeten des Auslands sind, was kann da die internationale Gemeinschaft tun, dass auch die Rebellen diese Menschenrechte einhalten?
Die westliche Gemeinschaft wird gebraucht, die internationale Gemeinschaft wird gebraucht von der Übergangsregierung, von der Rebellenregierung. Das hat diese auch offen eingestanden. Das heißt, wer gebraucht wird, hat natürlich auch einen bestimmten Einfluss und kann unter Umständen versuchen, Druck zu machen auf diese Rebellenregierung. Im Moment ist das nicht einmal unbedingt nötig, weil die Rebellen selber sagen, die Rebellenführung oder die Übergangsregierung jetzt sagt, man möchte Gräueltaten auf jeden Fall vermeiden. Man möchte keine Hexenjagd, man möchte keine Angriffe auf Zivilisten, ohnehin nicht, aber auch nicht auf Anhänger Gaddafis und selbst nicht auf Kämpfer Gaddafis, die ihren Kampf aufgegeben haben. Also man möchte dort wirklich schon von Anfang an versuchen, diese zu integrieren und nicht für neue Spannungen, für neue Verwerfungen zu sorgen. Aber es ist natürlich auch eine Tatsache, dass diese neue Regierung nicht wirklich alles geschehen, was auch in ihrem eigenen Lager geschieht, unter Kontrolle hat. Und tatsächlich, es hat offenbar laut Amnesty International, aber auch anderen Beobachtern, Übergriffe auch von Seiten von Anhängern der Rebellen gegeben, zum Beispiel gegen Ausländer, die verdächtigt wurden, Söldner Gaddafis zu sein, die aber offenkundig nur Gastarbeiter waren.
Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, abgesehen von Blauhelmen und beratendem Eingreifen, um das Land Libyen zu befrieden?
Befrieden heißt ja immer stabilisieren und das ist nicht nur primär oder nicht einmal hauptsächlich eine militärische Aufgabe. Natürlich wäre es schon ein großer Schritt und würde zur Beruhigung beitragen, wenn Gaddafi gefasst würde, aber es braucht auch humanitäre Hilfe, wo Menschen Not leiden, gibt es keine Stabilisierung. Es braucht einen Aufbau nach den Kriegsschäden, es braucht eine Wiederaufnahme des Ölexportes, es braucht rasch eine funktionierende Regierung. Also es sind viele Elemente nötig, um ein zerrüttetes Land zu befrieden und deshalb ist das so schwierig.
Sagt unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Die dramatischen Ereignisse in Libyen werden speziell in Syrien mit großer Spannung verfolgt. Demonstranten vergleichen Gaddafi mit ihrem eigenen Präsidenten Assad. Das hat auch der in der arabischen Welt berühmte und beliebte Karikaturist Ali Farzad getan und Präsident Assad persönlich auf die Schippe genommen. Nun wurde er von bewaffneten Unbekannten mitten in Damaskus brutal zusammengeschlagen und auf offener Straße liegen gelassen. Irene Meyer.
Es ist eines jener Bilder, das keinen Text braucht. Es hat eine eigene Kraft. Ali Farzad liegt da mit geschlossenen Augen im blauen Spitalhemd, die zertrümmerte rechte Hand dick eingebunden, bei der linken sieht man die geschwollenen, blutunterlaufenen Finger noch ein wenig. Diese Fotografie sieht man heute überall hier in allen Medien. Und jeder und jede versteht die Botschaft. Ein Künstler und Dissident, der zu weit geht, wird in Syrien so zum Schweigen gebracht. Farzad wird nicht oder nicht so schnell wieder zeichnen. Dafür haben die Täter gesorgt, als sie ihm abpassten gestern früh. Der Nachtarbeiter verließ sein Atelier in der Innenstadt von Damaskus. Unbekannte Bewaffnete zerrten ihn aus seinem Auto und brachten ihn weg. Als er Stunden später auf der Straße zum Flughafen aufgefunden wurde, hatte er zertrümmerte Hände, Kopfverletzungen, einen angesenkten Bart und einen Sack über dem Kopf. Ein Verwandter des Künstlers sagte, Farzad erinnere sich, dass die Täter ihn angeschrien hätten, sie würden ihm die Hände brechen, damit er aufhöre zu zeichnen. Dies sei eine Warnung. Das Entsetzen in Syrien ist groß. Die Opposition glaubt, dass das Regime hinter dem Angriff auf Versat stehe und es seine Geheimdienstschergen ausgeführt hätten. Das Regime sagt nichts dazu. Die Webseite des Künstlers ist seit gestern nicht mehr zugänglich. Ali Versat ist nicht der erste Künstler, der seit Beginn des syrischen Aufstandes brutal zum Schweigen gebracht wird, aber er ist der berühmteste und beliebteste. Ein Karikaturist, der alle Facetten seines Metiers beherrscht. Sein Thema, der Mensch und die menschliche Natur, vor allem in einem autokratisch regierten Staat. Ironisch und scharf seine Beobachtung der Bürokratie, der Korruption, der Repression. Versatzkarikaturen wurden auch in Europa veröffentlicht. Der Künstler erhielt für sein Werk Preise und Anerkennung. Zu Hause aber wurde sein Bewegungsraum immer kleiner. Frisch ins Präsidentenamt gekommen, hatte Bashar al-Assad Versat in den ersten Jahren noch erlaubt, eine satirische Zeitung herauszugeben. 2003 aber wurde diese verboten und der Damaszener Frühling war vorbei. Versat, tief enttäuscht, zeichnete weiter. Er habe keine Angst, den Polizisten im Kopf habe er getötet, sagte er kürzlich. Während des Aufstandes wurden seine Karikaturen immer schärfer und sie richteten sich direkt gegen den Präsidenten. Assad, wie er den Schatten eines Geheimdienstmannes von einer Mauer putzt, während der reale Geheimdienstler hinter ihm steht. Titel der Karikatur: Die Aufhebung des Ausnahmezustandes. Oder die letzte Zeichnung Ali Versats vor dem Überfall: Assad, wie er hektisch seine Koffer packt, während er gleichzeitig versucht, noch einen Platz zu bekommen im Fluchtauto des davonrasenden Gaddafi.
FCB gegen FCZ, FC St. Gallen gegen FCB. Die Szenen am Rand von Fußballspielen sind erschreckend. Gewalttätig rund um die Stadien, vor und nach den Spielen, zerstörerisch in den sogenannten Fanzügen. Der Druck, doch endlich etwas zu tun, steigt. Vor diesem Hintergrund starten die Berner Young Boys und die SBB ein gemeinsames Pilotprojekt. Der Fußballclub will Sicherheit und Sauberkeit in den Zügen garantieren. Ueli Reist.
Am 11. September wird der Zug der IBE-Fans an das Auswärtsspiel in Lausanne nicht nur von SBB-Personal begleitet. SBB-Personal wird zwar auch noch dabei sein, aber in erster Linie soll ein von den Berner Young Boys gestellter Begleitdienst Sicherheit und Sauberkeit garantieren. IBE-Mediensprecher Albert Staudenmann.
Wir versprechen uns eine allgemeine Verbesserung der Lage. Wir verstehen die SBB, wenn sie sagen, dass die Kosten bis jetzt zu hoch waren für Fantransporte. Und in diesem Zusammenhang können wir betonen, dass die IBE-Extrazüge bis jetzt reibungslos abgelaufen sind. So soll es eigentlich auch für alle anderen Fans und Fangruppen sein. Und deshalb kann dieses Pilotprojekt eine Vorbildfunktion für andere einnehmen.
Dieses Projekt kann nur funktionieren, wenn auch die Fanorganisationen mitmachen. Sie wurden von Anfang an mit einbezogen und sind auch zuständig für das Abfallkonzept und für die Kontrolle der Fahrausweise. Bevor der Begleitdienst eingesetzt werden kann, wird er von der Transportpolizei der SBB geschult. Geplant ist, pro Waggon zwei Begleiter einzusetzen. Nach jeder Fahrt begutachten der Begleitdienst und die SBB zusammen die Wagen, um allfällige Schäden festzustellen. Ziel ist es, die Kosten der SBB deutlich zu senken. Wie viel die Young Boys investieren, wird nicht gesagt. Aber es sei ein namhafter Betrag, heißt es von IBE-Seite. Der Begleitdienst soll vorerst an den 5 IBE-Auswärtsspielen, die bis Ende Jahr anstehen, eingesetzt werden. Danach wird ausgewertet und entschieden, wie es weitergeht. Sowohl den SBB als auch den Young Boys ist klar, dass mit diesem Versuch nicht das ganze Hooligan-Problem gelöst wird. IBE-Mediensprecher Albert Staudenmann.
Wir sind uns auch selber bewusst, dass dieses Pilotprojekt nur einen Teil betrifft, der ganzen Problematik rund um die Fußballspiele und Ausschreitungen. Aber es ist sicher ein richtiger Schritt in eine gute Richtung, gemeinsam etwas zu machen, damit man sieht, dass es Verbesserungen braucht.
Sowohl die SBB als auch IBE hoffen, dass sich andere Clubs, die einst dem Projekt anschließen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der öffentliche Druck auf die Clubs steigt, rund um die Spiele mehr für die Sicherheit zu tun. Nächste Woche soll erneut ein runder Tisch mit Vertretern aus Politik und Sport weitere Massnahmen diskutieren.
Es ist ein Tag, den sich mächtige Manager, wichtige Wirtschaftspolitiker und viele Verbandsvertreter dick in ihrer Agenda angestrichen haben. Der Tag der Wirtschaft. An diesem Anlass des Wirtschaftsdachverbands Economy Swiss sind heute gegen 500 Führungsleute aus der Schweizer Wirtschaft versammelt. Diesmal allerdings in einem düsteren Umfeld mit Währungsproblemen und schlechten Aussichten auf Gewinne. Beat Soltermann ist auch in Oerlikon und hat dort den Puls gefühlt.
In der ehemaligen Fabrikhalle in Zürich-Oerlikon hat es viele Stehtischchen, Körbe voller Gipfeli und die Kaffeeautomaten in Reih und Glied aufgestellt, arbeiten ohne Pause, fast schon industriell. An einem der Tischchen steht Heinz Bär, Vertreter eines Wirtschaftsverbands. Ein Schluck Kaffee und dann redet er Klartext.
Wieder treffen, wieder neue Kontakte, das ist eigentlich der wichtigste Teil vom Tag der Wirtschaft.
Alle sind hier, die Movers and Shakers, die Strippenzieher aus Wirtschaft und Politik. Es sind vor allem Männer, alle im Anzug und viele mit Krawatte. Man hat sich hübsch gemacht für diesen Tag. Es gibt ja sonst genug Trauriges in der Welt der Wirtschaft, möchte man meinen. In der Tat, nicht wenige Teilnehmer am Tag der Wirtschaft beschäftigen der starke Franken und die Folgen für die Schweizer Wirtschaft. Beispiel Jean Zwalen von der Union Bancaire Privée aus Genf. Er beißt herzhaft in eines der Gipfeli und sagt:
«Je dois dire que je suis effectivement très préoccupé par la situation.»
Ja, er sorge sich um die Schweiz, die sich durch ihre gute Verfassung in der Welt hervorgetan habe und deren gute Verfassung gerade deshalb in Gefahr sei. Auch Rino Rossi, der Ehrenpräsident vom Waschmaschinenhersteller V-Zug, meint:
«Sorgen machen wir sich schon. Ich meine, alles, was im Export drin ist, wir haben eine Firma, die Bellimet, die ist 95% Export ausgerichtet. Und dort ist es dann schon hart. Das ist klar.»
Hans-Ulrich Dörig, bis vor kurzem noch Präsident der Credit Suisse, rückt sein Markenzeichen, die gelbe Krawatte, zurecht und sagt dann:
«Wobei man natürlich schon muss sagen, dass, wenn ich das vergleiche mit dem Ausland, wir in der Schweiz natürlich in einer hervorragenden Situation sind.»
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. So könnte man die Stimmen beim Empfangskaffee zusammenfassen. Es sind die düstersten Voten, die man heute hört. Zahlreicher sind andere, jene, die heller sind. Eine Managerin, die ein Reisebüro für Geschäftskunden betreibt, kennt die Krise nur aus den Medien.
«Mittlerweile sind Börsenaussagen schlimmer als das, was wir an der Anzahl Transaktionen sehen. Also bei uns im Callcenter läuft es immer noch.»
Jost Wirz, berühmter Schweizer Werber, spürt auch noch nichts, obwohl Firmen in der Krise oft zuerst bei der Werbung sparen.
«Es hat viel mit Psychologie zu tun und ich glaube, man kann auch eine Krise anreden. Und im Moment ist sicher noch nicht der Moment, dass man nur schwarz malen tut.»
Und Investor Giorgio Beer, der auch sonst nicht zimperlich im Geben und Nehmen ist, gibt eine Durchhalteparole aus.
«Ich weiss auch, dass mit ein bisschen Geduld sich vieles dann anders darstellt.»
Zweckoptimismus oder doch eher Sorgenfalten. Nicht alle Unternehmer und Manager gehen gleich um mit der aktuell schwierigen Wirtschaftslage. Doch sie ignorieren und ausblenden, das kann sich keiner von ihnen leisten.
Beat Soltermann. Dass gerade KMU Mühe bekommen, ihre teuer gewordenen Produkte ins Ausland abzusetzen, ist klar. Aber auch das Inlandgeschäft solcher Unternehmen wird schwieriger. Ausländische Konkurrenten sind billiger geworden. Sabine Manz zeigt es an einem Beispiel aus der Textilbranche, anhand jener Firma, die den Stoff für die Rennanzüge fast aller Skinationalmannschaften herstellt.
Die Firma Christian Eschler in Bühler, Appenzell-Ausroden. 200 Mitarbeitende, davon 130 in der Schweiz. Seit 85 Jahren in Familienbesitz. Geschäftsführer Peter Eschler meint zur wirtschaftlichen Situation:
«Ich würde meinen, wird langsam dramatisch.
Das Unternehmen produziert Strick- und Werkwaren, wie das in der Fachsprache heißt. Beispiel: Aus dem Hause Eschler kommen die Stoffe für die Anzüge der Skirennfahrer aller Nationen, außer der Österreicher. 70% der Eschler-Stoffe gehen ins Ausland. Mit der europäischen Konkurrenz konnte man mithalten, obwohl die Eschler-Stoffe schon bis anhin 10-15% teurer waren.
Das konnten wir wettmachen durch Qualität, durch Lieferbereitschaft, durch Kundenservice und so weiter.
Aber jetzt hat der starke Franken die Differenz in etwa verdoppelt. Im Ausland hat die Firma Eschler die Preise zwar dreimal leicht erhöht. Wie sich das auswirkt, weiß man noch nicht. Aber die Schwierigkeiten liegen nicht nur im Ausland. Der Druck ist auch auf dem heimischen Markt, bei den Kunden im Inland zu finden.
Diese Leute sind ja im gleichen Boot wie wir, die haben die gleichen Problematik. Die müssen jetzt schauen, wo können wir Kosten reduzieren. Das heisst, die Erwartungshaltung für einen Währungsbonus, die ist gewaltig.
Währungsbedingter Preisdruck, also hüben und drüben, das geht an die Substanz, denn die Margen in der Textilindustrie sind nicht groß. Zudem gibt es manchmal Geschichten, die einfach frustrierend sind. Die Firma Eschler hat vor 5 Jahren zusammen mit der EMPA und der Schweizer Armee Funktionswäsche entwickelt, ein ganzes Bekleidungssystem, von der Unterhose bis zur Jacke. Was, sagt Peter Eschler stolz?
Heute unsere Schweizer Armee mindestens in Bezug auf die bekleidungsphysiologische Ausrichtung zur modernsten Armee der Welt macht.
Die Stoffe werden bei Eschler produziert. Konfektioniert werden die Kleider im Ausland von der Firma Confortrust, an der Eschler beteiligt ist. Jetzt plant die Schweizer Armee eine Ausschreibung für die Kleider der kommenden 4 Jahre, und zwar nach WTO-Richtlinien. Ob Confortrust mit den Schweizer Stoffen von Eschler da mithalten kann, ist fraglich, denn die Konkurrenz produziert alles im Ausland, auch die Stoffe. Peter Eschler wünscht sich deshalb, dass die Schweizer Armee den politischen Auftrag erhält, eine gesamtwirtschaftliche Rechnung zu machen, im Sinne von:
Schweizer Firma darf, wenn sie das und das erfüllen, von der Lehrlingsausbildung bis hin eben zu Steuern zahlen, darf es 30% mehr sein, und dann ist es auch in einer WTO-Ausschreibung absolut vertretbar.
Das würde helfen, ebenso wie eine andere Idee, die in der Branche zirkuliert, eine Forderung an die Nationalbank.
Für gewisse Geschäfte eine Wechselkurssicherung, und das könnte ja auch kurzfristig sein.
Illusionen macht sich Peter Eschler aber keine. Das Unternehmen muss sich wohl, wie die ganze Industrie, selbst helfen, und das heißt, den ganzen Betrieb nochmals durchleuchten. Dies, nachdem man schon in der Krise vor 2 Jahren abgespeckt hat.
Nach der ganzen Übung, sage ich mal so, 2009, müssen wir jetzt irgendwo nochmals 10-12% bräuchten wir eigentlich, um hier irgendwie Gegensteuer zu bekommen.
Aufgeben wird Peter Eschler nicht. Zu viel steht auf dem Spiel, und zu dem vielen gehören auch weitere innovative Produkte, die auf dem Tisch liegen und auf Kundschaft warten. Nach dem Stoff für die Anzüge der Skirennfahrer könnte demnächst etwas für die Rennfahrer der Formel 1 Schlagzeilen machen.
Sabine Manz. Die Exportwirtschaft kämpft also um ihre Gewinne und um Arbeitsplätze in der Schweiz. Und genau in dem Umfeld fordert der Schweizer Gewerkschaftsbund mehr Lohn, und zwar 2-3%. Wie passen solche Forderungen in eine Zeit, in der der Bundesrat sogar die Steuerzahler mit 2 Milliarden Franken zur Kasse bitten will, um der Wirtschaft zu helfen? Wirtschaftsredaktor Charles Lieper ging der Frage nach.
Es sei der richtige Zeitpunkt, Lohnerhöhungen zu fordern. Es sei nur gerecht, wenn auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Erfolg ihrer Firma teilhaben, sagt Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizer Gewerkschaftsbundes. Die Wirtschaft laufe gut.
Das bedeutet, dass wir eine starke Produktivitätssteigerung hatten und die Leute, die das erarbeitet haben, diese großen Erträge sind ja nicht vom Himmel gefallen, die haben jetzt auch Anspruch darauf, dass sie ihren Anteil bekommen.
Namentlich im Gewerbe, bei der Bauwirtschaft, in der Pharmaindustrie, dort bestehe Nachholbedarf. Natürlich ist auch bei den Gewerkschaften das laute Klagen der Arbeitgeber angekommen, namentlich in der Exportindustrie. Ein Drittel der Firmen würde rote Zahlen schreiben, warnte diese Woche die Maschinenindustrie. Ähnlich tönt es bei anderen Arbeitgeberorganisationen. Dieses düstere Szenario entspreche nicht dem tatsächlichen Geschäftsgang in der Mehrheit der Firmen, sagt Daniel Lampard, Chefökonom beim Schweizer Gewerkschaftsbund.
Die Realität ist, 90% der Leute arbeiten in Branchen und Berufen, wo es gut bis sehr gut geht. Dem Bau geht es so gut wie wahrscheinlich kaum je zuvor. Gesundheitswesen, Informatik, weitere Branchen, die sind auch während der Finanzkrise voll durchgewachsen. Die wachsen im Moment weiter stark. Geld ist im Land vorhanden, um Lohnerhöhungen zu geben.
Argumente für mehr Lohn, die sich auf ertragsreiche Monate im letzten Jahr und in den ersten Monaten dieses Jahres beziehen. Die Aussichten aber sind deutlich schlechter. Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz flacht ab, der starke Franken drückt überall auf die Ertragskraft. Die Folge: Firmen verlagern Arbeitsplätze ins Ausland, bauen Stellen in der Schweiz ab. Schon bald vorbei die Zeit mit einer sehr tiefen Arbeitslosigkeit. Alles keine Gründe, auf Lohnforderungen zu verzichten, findet Daniel Lampard. Im Gegenteil.
Der größte Fehler, den man machen kann, ist, das Geld, das in den Firmen drin ist, jetzt nicht rauszugeben. Die Löhne von heute, das ist die Binnenkaufkraft vom Morgen, und das dürfen wir nicht gefährden, gerade jetzt, wo der Franken so stark ist.
Hand bieten wollen die Gewerkschaften im Einzelfall, in Ausnahmefällen, dort, wo Arbeitgeber besonders hart getroffener Exportfirmen plausibel begründen können, dass Lohnsteigerungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sind. Branche für Branche, Betrieb für Betrieb, wird in den kommenden Wochen verhandelt. Am Tisch sitzt neben den Gewerkschaften und Arbeitgebern immer auch der starke Franken.
Charles Liebe. Gleich eins, Zeit fürs Tagesgespräch zu Libyen mit Islamwissenschaftler Reinhard Schulze. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Philipp Bürgler.
Britische Kampfflugzeuge haben in der libyschen Stadt Sirte Bunker von Muammar Gaddafi bombardiert. Das hat das britische Verteidigungsministerium mitgeteilt. Ob sich Gaddafi in seiner Heimatstadt befindet, ist unklar. Der Berner Fußballclub Young Boys sorgt künftig in den Zügen der SBB bei Auswärtsspielen selbst für Sicherheit. Als erster Club in der Schweiz hat er mit der SBB eine entsprechende Vereinbarung getroffen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Pilotphase dauert bis Ende Jahr. Die Schweizer Wirtschaft dürfte in den kommenden Monaten langsamer wachsen als bisher. Das zeigt eine Untersuchung der KOF, der Konjunkturforschungsstelle der ETH. Im August wurde demnach der stärkste Rückgang seit 2 Jahren verzeichnet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.